1 besiegt und damit nach dem diesjährigen Meistertitel auch den Schweizer Cup gewonnen. Zu weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht. In Russland sind letzte Nacht zwei Brücken eingestürzt, nahe der Grenze zur Ukraine. Die russischen Behörden sprachen von Terror. Mindestens 7 Menschen kamen ums Leben. In der Region Bryansk entgleiste ein Zug mit fast 400 Menschen an Bord, weil die Brücke auf die Gleise stürzte. Im Gazastreifen sollen bei einem israelischen Angriff über 30 Menschen getötet worden sein. Die Hamas sagt, das israelische Militär habe auf Menschen bei einem Verteilzentrum für Hilfsgüter geschossen. Israel weist diese Vorwürfe aber zurück und sagt, die Berichte seien falsch. Am Berg oberhalb von Blatten im Lötschental seien noch immer mehrere 100.000 Kubikmeter Fels instabil. Das teilten die Walliser Behörden heute mit. Ein Einsatz auf dem Schutzkegel sei weiterhin nicht möglich. Am Pegelstand des Sees oberhalb des Schutzkegels habe sich nichts verändert. Nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain hat es bei Siegesfeiern in verschiedenen Orten Frankreichs zu mehreren Zwischenfällen gekommen. 2 Personen kamen dabei ums Leben. Eine wurde erstochen, eine weitere starb bei einem Verkehrsunfall. Die französischen Behörden meldeten zudem über 200 Verletzte und über 500 Festnahmen. Zum Radsport. Der Brite Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Zum Ende der Rundfahrt hatte er im Gesamtklassement fast 4 Minuten Vorsprung auf den Mexikaner Isaac del Toro. Dritter wurde der Ecuadorianer Richard Carapaz. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht ziehen aus Westen stelleweise Schauer oder Gewitter auf. Lokal droht auf der Alpen-Nordseite auch Sturmgefahr. Morgen ist es kühler und wechselhaft. Beidseits der Alpen muss immer wieder mit Regengüssen oder Gewittern gerechnet werden. Und dies bei noch maximal 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Mayer.
SRF 1.
Es gibt die Leute, die am Sonntagmorgen aufstehen und gerne zusammen brunchen. Nachher gibt es die, die gerne zusammen reden. Und nachher gibt es die, die gerne beim Brunch zuhören, wie die anderen reden. Und das kann man, wenn man zum Beispiel heute Morgen Dani Vorler zugelassen hat. Im Radiostudio Basu war er und hat mich persönlich eingeladen und wieder wunderbare Gäste gehabt. Und wir hören nochmal rein.
Persönlich. Dani Vorler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Persönlich live aus dem Radiostudio Basel. Ich darf euch einladen zu 2 spannenden Lebensgeschichten. Der Fotograf und Regisseur Marco Grob hat schon Leute fotografiert, die unsereins nur vom Fernsehen her kennen. Barack Obama, Lady Gaga, George Clooney und. Aber auch Menschen in Extremsituationen, in Krisengebieten. Fürs Time Magazine ist er überall auf der Welt gesehen. Heute ist er hier. Herzlich willkommen, Marco.
Hallo, mein Name.
Wie ist das für dich, als Fotograf immer in Verbindung gebracht zu werden mit so Prominenten?
Ja, das, ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt. Das ist natürlich etwas, wo du wie vorausgeht, wie ein Schatten, wenn du das gemacht hast, wo ich gemacht habe. Es ist natürlich auch ein Teil, ist gut daran, weil das so eine Art reflektiert auf eine gewisse Liga, die man spielt, und das ist beruflich gut. Aber ich versuche es immer irgendwie so. Für mich hat es nicht mehr die Bedeutung sicher, die es mal gehabt hat.
Teddy Kaufmann hat schon vor 80 Jahren als Kind die erste Theaterrolle gespielt. Auch mit 90 ist sie immer noch auf der Bühne und begeistert voller Spielfreude das Publikum. Keine Frage, sie ist eine Basler Schauspiellegende. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Du hast den 90. Geburtstag sozusagen auf der Bühne vom Kulturhaus Hebsen gefeiert. Was ist da abgegangen?
Ja, das war sehr heftig. Also, da ist sehr viel abgegangen. Das war einfach eine Show. Wir haben natürlich schon gespielt. Wir haben ja mein Müsli gehabt.
Ja.
Und nachher ist da das ist eine riesige Torte aufgestellt worden auf der Bühne. Es haben x Herren haben da geredet. Der Dani selber, sein Papa, der Hepsen ist gekommen. Hat mich sehr geehrt. Und es ist also, und natürlich alle gesungen.
Und was hat das Publikum gesagt? Was hat es für Reaktionen gegeben auf die 90er? Was sagen die Leute?
Das ist ganz verschieden. Die meisten sagen, so wie sie möchte ich auch mal werden.
Was sagst du denen?
Ja, das muss man halt einfach selber etwas dafür tun.
Okay. Also von nichts kommt nichts.
Nein, von nichts kommt nichts. Das ist ja so.
Marco Grob, wenn du jetzt Teddy so hörst reden, ich meine, du bist 30 Jahre jünger. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, es ist natürlich schön und beeindruckend, muss ich schon immer sagen. Also, ich hätte gerne immer, wenn ich Herrschaften oder Damen treffe, die viel älter sind, aber alle voll mit Leben sind. Mhm. Und es gibt immer eine Perspektive und finde ein Vorbild, dass man irgendjemand könnte, dass man das Leben eigentlich recht lange weitergeht und das ist immer so ein Zeichen, wie sie jetzt für viele ist.
Also Pensionierung irgendwie ein Thema für dich jetzt mit 60?
Nein, überhaupt nicht.
Aber du lachst.
Ich komme immer so Post über jetzt, so von... Ja. Das können sicher die Leute im Publikum an, also die Gouverne und Was ist denn das genau? Und ich rühre es immer fort, weil für mich, also, das ist für mich undenkbar.
Also undenkbar, überhaupt mal aufhören zu arbeiten? Ne?
Ja, also ich finde das Konzept von der Rente, ich verstehe das, wenn jemand angestellt ist. Das ist absolut keine Frage. Aber für mich ist es eine ganz andere Geschichte. Und ich finde, als Konzept muss man sich überlegen, man ist dort 40 Jahre, 50 Jahre drin und hört dann auf. Ich meine, das kann nicht gesund sein. Mhm. Also für die Leute sicher, also wenn man im Strassenbau schafft, okay, aber bei mir, das kann man nicht vorstellen.
Hätte ich immer aktiv sein, ist ja deine Devise, oder? Also das ist jetzt so, das ist ein bisschen Sommerpause und so, im September geht es schon mit dem nächsten Stück los.
Ja.
Also weisst du schon, was für eine Rolle hast? Wie geht man das an? Das weisst du nicht.
Nein, ich weiss, er hat ein Stück geschrieben. Wir haben jetzt
Dani von Wattenwil,
der das von macht. Wattenwil, der gehört ja auch aus Kulturhaus. Ja. Und er hat ein Stück geschrieben und diesen Monat haben wir irgendwann die Leseprobe. Mhm. Und dann von denen
wird es. Was heisst das, Leseprobe?
Ja, da liest jeder seine Rolle da.
Ah, dann kommst du dir eine zuteilt.
Ja, dann erleben wir Stück das erste Mal.
Und wenn nicht einverstanden bist mit der Rolle?
Ich bin immer einverstanden mit dem Dani von Wattenwil.
Ja,
immer.
Ich meine mit der Rolle.
Ich spiele jede Rolle.
Immer. So anpassungsfähig. Sicher. Ja gut, also Marco Grob, du hast viele, viele Jahre von deinem Leben in New York verbracht. Mhm. Jetzt wieder primär das alte daheim, wo du aufgewachsen bist. Seit 3 Jahren in Partnerschaft mit der Sophia. Kannst du jetzt schnell einen Einblick geben in dein aktuelles Arbeiten? An was bist du gerade?
Also, ich mache im Moment viel Filmplakat. Also,
Filmplakat?
Ja, also, ich mache eigentlich mein Lebensunterhalt im Moment mit diesen Plakaten, die man sieht, von der grossen Kinofilm. Und für das muss ich immer noch die ganze Zeit reisen.
Also wir reden von Hollywood?
Ja. Also, 99% von meiner Arbeit ist aus Hollywood und ich habe mich vor ein paar Jahren einfach entschieden, Amerika zu verlassen. Und bin jetzt eigentlich auch wieder gern da, aber ich muss immer noch an meine, zum Arbeiten. Wenn ich arbeite, muss ich in der Regel auf Kloten. Auf Kloten zuerst. Also nicht, wir arbeiten ja nicht, in Amerika per se. Wir arbeiten nicht, also, wo auch immer. Das kann in Australien, Südafrika sein.
Das prägt ja deine ganzen 40 Jahre als Fotograf, Regisseur, wo du unterwegs bist, das ständige Unterwegssein, auch, dass man nicht geregelte Arbeitszeiten hat, dass man immer Standby quasi muss sein. Wie lebt sich da damit, immer Standby zu sein?
Ja, das Standby da sein, das kann schon irgendwie belasten, muss ich sagen. Weil ich habe schon Kollegen, hat mir angerufen, und hat gesagt, wenn wir heute oben essen. Und 10 Minuten später haben müssen zurückrufen und sagen, ich kann nicht kommen, muss morgen in Israel sein.
Ja.
Das ist einfach so, wie der Beruf ist.
Gibt es einen Vorteil? wenn man nicht immer weiss, was kommt, was das Nächste ist?
Ja, es kann natürlich so wie eine Droge sein. Das Stimulanz ist so hoch, dass man die ganze Zeit so Inputs hat. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich zum Teil dann sehr isolierend ist. Das ist nicht immer gesund.
Das ist die Welt vom Fotograf Marco Grob. Hedi Kaufmann als Schauspielerin. Du musst natürlich immer wissen, was als Nächstes kommt. Wie ist das mit dem Textlehren für dich?
Ja, das ist super, das ist kein Problem. Also, das mache ich schon seit Kind, lehre ich immer gleich. Und ich lehre es immer
kannst du uns da Einblick geben? Wie machst du das?
Ja, ich lehre immer, sagen wir jetzt mal, 4 Seiten. Am Morgen lehre ich 4 Seiten. Die gehen dann den Tag durch bei mir im Kopf rum. Die Nacht im Bett gehen die auch durch. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, mache ich Licht, dann schaue ich wieder. Dann geht es wieder durch. Am Morgen, wenn ich verwache, geht es auch wieder durch und dann kommen die nächsten 4 Seiten und so geht es, bis ich die ganze Rolle kann. Wenn ich aber dann auf der Strasse neben dir durchlaufe, dann kenne ich dich nicht. Ich bin dann total in meiner Rolle.
Das finde ich aber speziell, wenn du das sagst. Indem du laufst auf der Strasse, gehst du auch wieder die Repetitionen durch. Habe ich immer, das richtig verstanden?
Immer. So, von dem Moment an, wo ich das Textbuch habe, geht bei mir nichts mehr anders. Und dann gibt es auch, dass ich auf der Strasse laufe und halt vor mir hinfludere. Ja. Aber wenn dann danach jemand kommt, denkt, ich sei die alte Sture. Aber das ist halt einfach so.
Aber ich muss sagen, für 4 Seiten habe ich 4 Monate.
Aber ich glaube, so wie du es jetzt erzählt hast, bist du der richtig einfach scharf drauf?
Total. Gickrig.
Total. Okay, ja, dann können wir es verstehen. Und ich meine, das ist ja das eine, können Text zu lernen, aber auch fit zu sein. Wie machst du das?
Das weiss ich eigentlich auch nicht.
Also du wohnst im 3. Stock ohne Lift. Das ist schon mal einiges Stegenlaufen.
Yeah.
Das ist ja schon mal einiges Grundfitness-Training.
Das habe ich auch so wollen. Also das habe ich schon.
Das hast du so gesagt?
Ja. Das fand ich vor x Jahren, als ich eingezogen bin, habe ich gesagt, ich will nur zu oberst und ich will steigen. Weil irgendetwas muss ich ja machen. Ich gehe ja nicht ins Altersturnen oder was weiß ich, oder ins Fitness. Ich mache gar nichts. Ich habe eine super Familie. Ich habe 3 grossartige Töchter, Grosskinder. Ich habe eine wunderschöne Familie. Das kommt halt einfach auch von innen raus. Die tragen mich durch mein Leben, die sind immer von mir da und das tut mir einfach gut, das gibt mir einen Inhalt und ich habe einfach Freude am Leben. Und wenn ich am Morgen verwache, finde ich es auch toll.
Eben, und dann machst du es recht. Dann machst du es recht zum Morgen, wenn wir vor der Sendung noch voilà, gehört haben.
Genau. Oder?
Mit allem drum und dran. Genau. Feier ist eigentlich jeden Tag das Leben, oder?
Ja.
Und du bist anpassungsfähig. Das finde ich, was du vorher bewiesen
das
hast.
Das muss schon sein. Ja.
Das muss schon ein bisschen sein, oder? Weil es ist ja auch nicht jeden Tag einfach nur Sonnenschein.
Nein, also man muss natürlich, und man muss ja nicht alles zeigen. Ich habe auch ein Zipperlein und dann, aber von dem reden wir dann einfach nicht.
Das ist eine Strategie. Marco Grob, sich anpassen müssen, das nehme ich an, ist gleich auch etwas gewesen, was du über viele Jahre gemacht hast, jetzt auch mit dem Reisen, wo man irgendwie in einen Einsatz kommt, vielleicht auch in eine schwierige Situation reinkommt, dass sich immer müssen anpassen, auch zum Übernachten und so weiter. Was hat das für einen Gewinn?
Ja, also, es ist eine mehr privilegierte Situation gewesen, dass ich in einem Logenplatz auf unsere Zeit und auf unsere Welt hat er versitzen für etwa 10 Jahre, wenn der Sales of Time Magazine im Vertrag kam mit ihnen. Und ich bin in dieser Zeit etwa 10, fast 15 Jahre lang im Jahr etwa 250, 60 Tage unterwegs gewesen. Und ich habe viel davon gesehen und viel davon einen Blick auf die Welt, wo wir dann leben. Und das war ein Anspruch, den ich hatte. Ich wollte wissen, wenn meine Zeit kommt und ich muss gehen, wollte ich wissen, ich bin in dieser Zeit auf diesem Planeten und ich konnte nicht die Augen zutun, vor allem, was gut oder nicht gut war. Und das ist sicher ein Ding.
Aber der Prozess vom Anpassen, wie hast du den erlebt? Um noch einmal auf das zurückzukommen, Entschuldigung.
Ja gut, ich meine, anpassen ist bei all diesen Berufen, ich glaube, ein Teil vom Spiel. Mhm. Wie dem wahrscheinlich auch. Also wir müssen uns immer anpassen an irgendetwas, an das Thema, an die Umstände, wo es ist und wenn es ist. Und das ist etwas, wo nach so manchem Jahr bei dir wahrscheinlich noch viel mehr, dass das einfach im Blut ist. Mhm. Ich bin sehr flexibel, immer noch.
Und du hast an verschiedensten Orten auch gelebt auf der Welt. Also jetzt Kapstadt, Berlin, London, Hamburg, 2008 auf New York gekommen, wo du eben viele Orte nachher quasi Wurzeln geschlagen hast. Wie hat da der Marco aus Olten zu New York Fuß gefasst?
Ja, also ich bin zuerst in Kapstadt, wie du vorhin gesagt hast, und das hat mich so ein bisschen vorbereitet auf die Zeit. Es war relativ tough gewesen, oder? Weil man ist wirklich am Kap der guten Hoffnung, wortwörtlich. Und dann habe ich in New York einfach so gesehen, dass ich einen Lucky Break hatte, wo ich noch einen Job machen konnte, der dann gesehen worden ist.
Also das heisst, es hat jemand müssen da sein, der dir eine Chance gegeben hat, genau, im Leben.
Ja,
das genau. Ist wer gewesen, oder was? Oder?
Also, es hat verschiedene, also in jeder Biografie hat es verschiedene Leute, die einem geholfen haben.
Die und wichtigste
Weichenstellung. Also, es ist sicher, muss ich einen Agent gefunden haben, und dann auch, eigentlich, wo ich die ersten Jobs bekommen habe, sicher bei Time dann, und auch New York Magazine, und das hat mich dann so, das New York Magazine hat mich in der Stadt innen wie bekannt gemacht, und weil alle in der Stadt gewesen sind, hat es dann so im grösseren Rahmen bekannt gemacht, und dann hat es sich so einfach ein bisschen bewegen, so nach etwa 6-7 Monaten hat
es sich bewegt. Was war denn dein prägendste erste Auftrag gewesen?
Das ist sicher meine erste Titelgeschichte für Time. Das war damals mit Hillary Clinton. Sie war damals Außenministerin und noch hat das richtig
angefangen. Also die fotografieren,
ja.
Das ist dann schon ein Druck.
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Ich glaube, es ist komisch, ich werde so ruhig, bevor ich sie arbeite. Ruhig und konzentriert. Das ist sehr ähnlich wie ein Sportler. Bevor, also du musst irgendeine Ruhe finden, dass du kannst ganz konzentriert in das hier gehen, egal wer es ist. Also weißt du gehst öfter in ihn und spürst, du kannst ja viel nicht wissen, also musst du viel mehr spüren. Was kommt, weisst du noch nicht, also don't know, feel it. Und nach dem Motto, nein, eigentlich nicht so, ich muss sagen.
Und das ist nachher gut über die Bühne mit dieser Hillary Clinton.
Ja.
Hast du quasi nachher eine Referenz geworden, oder, Mimia?
Es war ein Einstieg, das war der erste Job, den die damalige Fotodirektorin von Time gemacht hat, bei Time.
Ja.
Die legendäre Kira Pollack. Und nachher hat sie mir gab Buch für das, als ihren ersten Job. Und von dem Moment weg haben wir etwa 10 Jahre haben wir nachher kollaboriert.
Finde ich spannend, oder? Irgendjemand muss einem ja das Vertrauen auch schenken.
Ja.
Oder? Ich weiss nicht, wer das bei dir war. Hedy Kaufmann als Schauspielerin, gibt es bei dir auch jemanden, der dir mal einfach eine grosse Chance gegeben hat im Leben, um das zu machen, was du heute machst und immer noch machst?
Ja, also das ist natürlich in der Märchen ist es mein Papa gewesen, der die Märchen von mir geschrieben hat. Und was noch halt dann sehr wesentlich war, ist dann der Hebsen gewesen.
Dort in Basel?
Ja,
ja, oder im Hebsen-Theater.
Während dem Schminken, das ich neu gespielt habe, habe ich zu dem, wo uns geschminkt hat, habe ich gesagt, ich würde gerne mal sagen wir jetzt ein Trommeli oder ein Charivari spielen.
Ja.
Und dann hat er zu mir gesagt, oh, das geht sofort, das mache ich für dich. Und effektiv, nach 10 Tagen hat mir der Hebsen angerufen und hat gesagt, Frau Käufmann, Sie möchten gerne im Charivari mitspielen. Und ich gesagt, ja. Und hat gesagt, also kann ich sie anschauen? Wo spielen sie gerade? Also, habe ich gesagt,
ja.
Im Gunterdinger Casino, ich spiele jetzt gerade Tax. Dann hat er gesagt, das ist wunderbar. Und dann ist er gekommen. Und nachher hat er mir gerade eine Chance
gegeben. Aber ich glaube, bei dir, Hedy, ist es auch mehrmals im Leben gewesen, dass du eine Chance bekommst. Mhm. Ich denke jetzt hier in diesem Ensemble, die dritte goldige Generation, das sind ja alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die über 65 sind, die dir einen riesen Erfolg haben mit den Stücken, die dir hier zum Besten geben. Mhm. Was war das für eine Chance gewesen für dich, dort mitzumachen?
Also, das war eine riesen Chance gewesen. Also, im allerersten Mal, wahnsinnigen Dank an Dani von Wattenwil, dass er überhaupt an uns geglaubt hat.
Er ist das ist eigentlich die Person, die Chancen gibt. Was hast du gedacht von dieser Idee am Anfang?
Von der Dose. Von er mir gesagt hat, ich will ein neues Ensemble aufstellen mit Älteren, habe ich gerade gedacht, das geht in die Hose. Also,
warum hast du jetzt
Hilfe gehabt? Was geht denn jetzt? Geht die Alten anschauen? Also,
Aber das Gegenteil passiert,
ja,
oder?
Ja, wir sind immer ausverkauft gewesen. Wir sind bis zum letzten Tag und immer wieder ist es wieder aufgenommen worden und wir sind wieder ausverkauft gewesen. Und immer wieder. Und dann sind wir noch nominiert gewesen für ein Prix Valo. Und die Leute haben uns gesagt, und auch wenn ich auf der Strasse in den Läden, wo ich gegangen und stand, heisst, gell, sie doch spielen wieder. Und
also Marco Grob, gell, wir verstehen das irgendwie.
Ja, schon, ja.
Das ist doch irgendwie eine grosse Faszination, euch auch so zu sehen und zu erleben, auch jetzt die so zu erleben.
Ja, es macht auch Spass.
Es braucht auch Mut, das zu machen, oder?
Für uns hat es keinen Mut gebraucht. Ich habe schon gewusst, dass wenn ich hinter einer Rolle stehe, kann ich stehen. Hinter einer Rolle, die ich gehe, da kann ich stehen. Ja. Aber das Ganze habe ich einfach gefunden, das ist unglaublich. Ja. Und er hat recht gehabt.
Seit Schauspielerin Hedi Kaufmann hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Marco Grob, der uns vorher vom ersten Fotoauftrag mit der Hillary Clinton erzählt hat. Ich meine, das braucht ja auch ein bisschen Mut, nachher solchen Leuten gegenüber zu stehen, oder?
Ja, also Mut, nein, das ist ja nicht das Raubtier. Also, obwohl, man kann es manchmal mit dem vergleichen, Dynamik kann sehr ähnlich sein, dass ich wie so ein Naturfotograf fast ein bisschen schaue, dass der Wind nicht, dass der Wind von vorne kommt und nicht von hinten. Und die Witterung über, oder wie ein Jäger. Naturfotografen sind ein bisschen ähnlich wie Jäger. Die müssen die Natur verstehen und auch mit dem können umgehen. Und das ist bei mir nicht unähnlich manchmal. Ich muss das immer ein bisschen anpassen und immer ein bisschen schauen. Und viel beobachten, ja.
Aber jetzt auch, wenn du hast ja mehrere Präsidenten auch fotografiert, amerikanische, so in so das Weisse Haus zu kommen, in so ein Oval Office rein. Ich muss jetzt gleich schnell fragen, wie erlebt man so etwas?
Ja, das erste Mal ist sicher, ich bin ein Jura-Südfüßler. Und ich habe meine Füße aufgenommen auf diesem Teppich, mit den Madeln, mit den Pfeilen und den Dingen, wo immer zeigt, ob die USA Krieg haben oder nicht, was meistens eben leider so ist. Und habe meine Füße aufgenommen auf dem Teppich vom Oval Office, weil mir damit am nächsten Tag, wie kann glauben, dass ich überhaupt durchsichtig bin. Für mich ist es manchmal mehr der Raum oder der Ort, wo ich bin, als Personen, die ich dort treffe. Mhm. Die kommen und sie gehen. Mhm. Aber die Institution selber, die ist dort. Ja. Und ich gehe gerne in Räume ein, wo schwierig ist, jetzt zu kommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, schon als Jugendlicher habe ich das gehabt. Ich komme gerne so hinter Eingänge.
Ja. Security-mässig, ja, oder? Die, auch das ungefähr. Ganze durchlaufen und so. Und was sagst du? Also, weißt du, jetzt, um irgendwie bei so Superstars zu sein, oder eben bei amerikanischen Präsidenten, wo du x, fotografiert hast, oder Leonardo DiCaprio, oder all die Liste ist so lang, dass ich gar nicht mehr weiss, wer. Sagst du da jetzt bitte lächeln, oder wie machst du das? Wie gehst du mit denen um? Lächeln?
Nein. Ich hasse, wenn die Leute lachen auf den Fotos.
Was?
Der Trump wollte lachen. Er hat gesagt, kann ich lachen? Sag ich ja schon, aber dann drucken wir es nicht.
Dann hat er aber schnell nicht gelacht.
Ja, genau. Es ist einfach so, dass ein Lachen ist unsere erste Form von, es ist fast wie eine Maske, wo man unser richtiges Gesicht dahinter kann verbergen kann. Der Faltenwurf, den wir haben im Gesicht und was das Leben uns Gesicht gestaltet hat. Wegen dem ist das ist ein Grund, warum als Politiker immer lächeln auf die Fotos. Du zeigst wortwörtlich nicht dein neutrales Gesicht. Und ich sage eigentlich gar nichts. Ich gehe hier und überlasse das. Es ist fast wie ein Vakuum. Ich mache ein Vakuum und forciere nachher den anderen, das Vakuum zu füllen.
Was hast du über all die Jahre, wo du das machst, über Gesichter gelernt? Also Physiognomie, oder?
Physiognomie, also ich habe eine Obsession mit Gesichtern. Ich sage immer über Genetik aus. Genetik ist der eine Teil, aber man sieht im Gesicht, ob man den grössten Teil vom Leben happy war, ob man Krankheiten hatte, ob man Schicksalsschläge hatte, wie man sich ernährt. Zum Beispiel, wie man lebt, Glück, all das Zeug ist im Gesicht abbettet. Und wegen dem, wo die eigentlich das Gesicht so aufnehmen, wie es neutral ist, weil das erzählt in sich die genaueste Geschichte. Man kann es nicht die ganz wahren Dinge sehen, natürlich nicht, aber es ist immer ein Teil abbettet.
Spannender Einblick in das Arbeiten als Fotograf von Marco Grob. Vielen Dank hier in der Sendung persönlich. Auch Hedi Kaufmann, Schauspielerin. Ja, also wenn ich in dein Gesicht schaue, ist mir klar, dass du einfach Lebensfreude pur daherkommst. Wir gehen mal zurück in die Zeit. Du bist hier gerade in der Gegend aufgewachsen, in Basel, im Gundeli, als Einzelkind aufgewachsen. Der Vater Kriminalkommissär, Mutter Hausfrau und hobbymässig Auflösen. Ja, wenn du zurückschaust, hast du schon anfangs gesagt, bist du schon früh in die Theaterwelt reingekommen und man hat dich auch schon so ein bisschen ausgebildet. Dein Vater hat dich schon ein bisschen ausgebildet zur Schauspielerin. Wie hat das ausgesehen?
Ja, ich habe schon im Stadttheater habe ich dann halt schon Privatkurs müssen und Ja, ich bin also schon gepusht worden. Wenn die anderen auf der Strasse Völkerball gespielt haben, dann habe ich die Rollen in der Hand.
In welchem Alter?
Ja, es hat angefangen mit 10.
Das ist kein Muss gewesen. So schwer, oder? Also du hast auch irgendwie Atemübungen und all das Ganze, was man macht, das hast du schon dann gelernt.
Ja, das habe ich schon.
Und die Rolle von deinem Vater, also der ist Kriminalkommissär gewesen, das ist schon ist jemand gewesen, oder? Wie hat das dich geprägt?
Ja, einfach, er ist ja daheim. Es hat einfach geheißen, wenn man folgt, was er gesagt hat. Ja. Er ist die Respektperson gewesen. Was er gesagt hat, ist gemacht worden. Also, das ist bei uns schon so.
Und er hat, wenn ich das richtig verstehe, hobbymässig unter anderem eben auch Märchen geschrieben.
Ja. Und dann auch noch Lustspiel. Ja, das war irgendwie ein Ausgleich für ihn.
Ja. Und dort hast du die erste Bühnenerfahrung gemacht. Was war das gewesen?
Super.
Nein, was hast du gemacht? Was bist du gesehen?
Heideli sind Weihnachten, ich bin Heideli gewesen.
Aha, ja. Also die Hauptrolle.
Er hat jedes Jahr von mir eine Hauptrolle geschrieben.
Ja.
Jedes Jahr, die 7 Jahre, bis eben, wie gesagt, Tax ist am Schluss. Ja. Und dann hat es wieder vorne angefangen. Die Märchen sind überall gespielt worden im Basel.
Und wie hat sich das entwickelt? Also du bist ja dann eine junge Frau geworden.
Ich bin dann eben ins Ausland, bin dann Sprachenlehrer, bin dann nach England.
Ja. Aber im Theater, wie hat es sich entwickelt? Wo bist du überall auftreten am Anfang?
Ja, weißt, früher hat es so viel Öben gegeben, so Jodleröben und einfach Vereinsöben. Und die haben einen engagiert, da ist viel mehr Theater gespielt worden als wir jetzt.
Also so Unterhaltungsöben.
Überall im Volkshaus, im Gundeldinger Casino, überall ist man halt angefragt worden.
Ja. Also da erinnere ich mich auch, ich weiss nicht, Marco, du auch, oder? So ja, Unterhaltungsöben vom Turnverein oder so, wo organisiert worden ist.
Alles, was es gegeben hat, ja.
Und da hast du dir einen Namen geschaffen.
Schon, ja.
Rückblickend hast du nicht viel auch verpasst in der Jugend?
Ich finde nicht. Ich liebe halt meinen Job und darum finde ich habe gar nichts verpasst.
Und immer zu Basel bleiben, außer jetzt mit diesen Sprachaufenthalten, oder?
Nein, ich habe dann 10 Jahre die Innerkrimi gespielt in Zürich.
Ja, aber weißt du, gelebt hast.
Jesus Gott!
Aber gelebt hast du immer zu Basel, oder?
Ja,
eben, das hast du durchgezogen, oder? Im Gegensatz jetzt zum Marco, der ständig noch jemand anders ist. Aber jetzt ist er auch in der Wohlzolten, glaube ich.
Ja, also ich muss sagen, also ich bin so lange und ich bin viel Großstadt auch immer noch.
Ja, klar.
Also ich meine, das ist einfach so. Und ich, wenn ich daheim bin, ich bin auf daheim. Ich genieße das dann auch irgendwie so, die Ruhe von der Kleinstadt.
Wir haben jetzt gehört, wie Teddy schon mit 10 eben die Schauspielausbildung angefangen hat und die ersten Rollen bekommen hat von ihrem Vater. Wenn wir in deine Kindheit gehen, das Alte mit einem Bruder aufgewachsen, Vater Ingenieur, Mutter Damenschneiderin und du mit der Vorstellung, Rockstar zu werden. Ja, in welcher Funktion? Also Gitarre, Schlagzeug oder was?
Genau. Ja, ich wollte Musiker werden. Und bin extrem, wenn ich etwas mache, mache ich es in der Regel zu fest. Da muss ich sagen, wenn es wert ist zu machen, ist es auch wert, viel zu fest zu machen. Und ich habe das so in meinem Wesen und wollte Musiker werden. Und das ist eigentlich so weit gegangen, bis ich noch eben Good News Zürich als Jugendlicher hatte, am Wochenende arbeiten.
Also da muss man konkretisieren. Mit 13 hast du bei Good News angefragt, also der Konzertverwalter Good News, ob du dort könntest arbeiten, irgendwie eben hinter der Bühne, in dieser Bühnearbeit. Und das ist dir tatsächlich gelungen?
Ja, nicht nur mehr, sondern wir sind 6. hoch gewesen, die haben unbedingt Leute gebraucht. Und ich bin 13, sehe Leute an und sage, wie viel seid ihr? Und ich sage, 6, Und dann sagt er, ja, am 3 Uhr Nachmittag im Jockeli da in Basel ist das gesehen. Und mehr so. Und da habe ich auch gesehen, dass es möglich ist. Ah, habe ich zwei Sachen gesehen. Ich habe gesehen, dass Zeug möglich ist, weil du denkst, es ist unmöglich. Dass eigentlich das Wort unmöglich ist, oft ein Mangel an Vorstellungsvermögen. Und das Zweite ist, eigentlich auch, dass ich in der Good News gesehen habe, das System, dass jemand etwas macht und es liebt, was er macht und wird zahlt dafür. Und das ist für mich nachher so wie ein Laserstrahl gewesen durchs Leben. Ich habe gedacht, okay. Aber ich habe gemerkt, dass ich natürlich, wo, bei diesen guten Musikern habe ich natürlich gemerkt, Mann, ich habe das Talent für das sicher nicht in dem Ausmaß, was es braucht. Das hat extrem weh da, aber ich habe noch einen dort auf fotografieren, ja.
Und du hast ein Schlüsselerlebnis gehabt an einem Queen-Konzert. Was ist passiert?
Ja, also immer wenn wir Queen auftreten, sind das ein Highlight in der Saison. Und ich habe das Privileg, es fünfmal zu sehen. Und Freddie Mercury ist etwas von den besten Performer, die man hat können sehen. Und normal sind wir immer ganz vorne, ich bin immer durchgehackt, und Freddie mit seinem Fuß so gemacht hat, hat mein Papierbecher gezittert. Aber den Tag habe ich mich auf die Seite. Und ich musste mit dem Taschenlampe den Bühnenaufgang beleuchten. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich einen Einblick habe in die Dynamik der Band. Dass ich gesehen habe, dass eigentlich das Konzept viel schwieriger ist, als sie gedacht haben. Und nachher der Freddy interveniert hat und immer mehr interveniert hat bei der Band. Und 10 Sekunden später ist das Publikum wie eine Welle über die Dinge. Und da habe ich gelernt, du musst immer das Beste geben. Der Freddy hat gewusst, was er macht. Und du hast gemerkt, er mag nicht alles. Er kann nicht einfach auf die Bühne kommen, es ist seine. Er muss es sich holen, jeden Abend. Und das ist extrem auch für mich. Ich muss sagen, es hat mein Leben lang...
Also die Lebenshaltung geprägt, sozusagen.
Ein Teil von dem hat sicher eine Lebenshaltung geprägt bei mir. Und das Privileg ist, dass ich es von so Leuten wie ihnen habe. Und das hat mein ganzes Leben in dem Sinne, ich bin überzeugt, nachhaltig verändert.
Also Teddy Kaufmann nickt, gell? Das kannst du jetzt gut nachvollziehen. Gibt es für dich auch Vorbilder? Vorbilder von irgendwelchen Schauspielerinnen, Schauspielern, wo du gesagt hast, die haben mich geprägt? Nicht wirklich, du bist einfach die Weg gegangen.
Nein, ich habe mich selber geprägt.
Ja. Ja, und bist geprägt worden durch all die Erfahrungen, die du gemacht hast, ja, so, oder? Ja. Durch all die Rollen, die du durch bist gegangen. Ja. Wenn wir in der Teenager-Zeit von euch beiden noch schnell hergehen, mit 18 hast du, Marco, eine Schnupperlehre gemacht als Fotograf.
Mit 16.
Mit 16, Entschuldigung. Und das ist hinten raus.
Komplett hinten raus.
Ja, das hat man gesagt, der kann das nicht.
Nein, der hat gesagt, ja, es tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, das ist nichts für sie. Ich muss aber sagen, in dieser Zeit müssen ausgestopfte Museumsvögel aufnehmen. Und zwar die ganze Sammlung vom Naturhistorischen Museum zu Olten. Und dann dachte ich, hey, man, also das kann sie auch nicht sein. Ja. Und wahrscheinlich, wenn ich die Lehre bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht den Beruf gar nicht weitergemacht.
Ja, das kann eben das sein, oder? Ja. Das ist ja, du hast das alles nachher autodidaktisch gemacht, sozusagen, oder?
Ja, in der Kunst, die heisst mich auch nicht wollen, also habe ich es autodidaktisch gemacht.
Also, den Abschluss hast du als Maschinenbauzeichner.
Genau.
Aber geschafft hast du nie als das, oder?
Ja. Nein, als Lehrer ist bis zum 24. April 1985 bis so um 17:30 gegangen. Das weiss ich wirklich noch so genau. Und nachher in dem Moment ist das Thema eigentlich so ein bisschen gegessen, ja.
Sagt der Fotograf und Regisseur Marco Grob. Hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 mit der Hedi Kaufmann, Schauspielerin. Wenn wir in deine Teenager-Zeit gehen, was bist du so für einen Teenager gewesen? Ständig im Ausgang, ständig auf der Piste?
Überhaupt nicht in den Ausgang. Ich habe gar nicht in den Ausgang dürfen. Das war eine harte Seite gewesen.
Also sie haben dich so streng gehalten,
ja, daheim? Ja, schon. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht, weil eben, das ist mit der Bühne ist so viel gewesen. Ich habe zum Beispiel auch das Nordwestschweizerische Jodelfest in Basel. Das war mal eine riesige Sache gewesen. Da hat mein Vater ein Stück gespielt, alles auf Berndeutsch. Mit Kien, mit Geissen, mit allem auf der Bühne. Mhm. Das war in der Baselhalle gewesen. Ich meine, das waren alles Sachen gewesen, die ich natürlich ewig musste lernen. Alles auf Berndeutsch. Das ist dann
nachher nochmal. Ja, aber sag nicht, du hättest den Berndeutsch
gehört. Ja, doch.
Ja, komm.
Ja, ja.
Alles. Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen.
Ja, ich sag's. Ja. Hart ja, gewesen, ja, ja. Es ist
hart. Das ist eine harte Jugend, ja. Das ist ja so. Aber du bist auch mal Model gewesen.
Das habe ich auch gemacht.
Erzähl, ja. Was war das für eine Karriere gewesen? Wie ist es da dazu gekommen?
Ja, da habe ich eine auf der Strasse angefragt, ob sie Fotos machen mit mir. Und dann habe ich das daheim gesagt. Dann hat der Vater gesagt, es kommt gar nicht in Frage, das will ich zuerst sehen. Und dann hat sich die da müssen zeigen. Und dann ist das eine Fotografin gesehen, die von Frauenfleiss und die Masche, hat es auch noch geheissen.
Die Masche?
Ja, ist alles gestrickt worden. Aha.
Ja.
Und so habe ich dann gemodelt. Und das ist noch recht heavy gesehen, auch nebenbei. Auf alle Fälle habe ich auch einmal, habe ich in einem Bart gelegt. Bin ich auf der Titelseite gesehen von dem Modeheftli. Und dann habe ich das heimgebracht, der Mama hat es gezeigt, dann hat sie es gerade verrissen. Ja.
Okay, also nachher ist die Karriere fertig
gewesen. Ja, mit dem... ja, die ist fertig gewesen, als ich nach England bin. Da bin ich mit 20 Kilo mehr heimgekommen, da bin ich niemals mehr fotografieren.
Gut, das ist das britische Essen, oder wie?
Ja, das ist es. Ja, ja.
Aber eben, du hast jetzt gerade gesagt, du bist auch im Ausland. Also wenn jetzt du hörst, wo jetzt überall der Margot Grob unterwegs war auf der Welt, oder? Dann bist du wo denn im Ausland? Was hast du gemacht genau und wo bist
du? Ich war einfach hier in England ein Jahr gewesen, wie jede andere, die da einfach in einer Familie und hat bei der dort in die Schule. Als Au-pair, okay. Und bei dort in die Schule.
Ja, ja. Zum primär die Sprache.
Ja, ja, klar.
Aber
ja,
dort hast du schon ein können noch etwas nachholen, wo daheim so.
Ja, da hast du überhaupt nicht können nachholen. Bin ich einmal in Tennis, Tennis spielen mit der Lady. Und dann habe ich dort einen Pilot gekommen und habe mich einladen. Dann ist sie nie mehr mit mir Tennis spielen. Das ist gut. Das ist halt so.
Wie bist du die Berufswahl angegangen? Also, du hast ja auch eine Berufslehre gemacht.
Ah, ja, ja, die habe ich gemacht. Das habe ich gerne gemacht. Das habe ich.
KV hast du gemacht.
Ja, ja, das war aber noch mit Verkauf. Ja. Das ist immer noch, nach Abend hat man noch können. Das ist Kardinal, hat das geheißen seinerzeit. Und das ist, also das wäre jetzt ein Beruf gewesen von mir. Ich habe das toll gefunden.
Wenn jetzt nicht die Schauspielerei ja, genau, die wirklich ja, vollpackt hat, ja, oder? Ja. Und ich nehme an, du hast auch das Leben lang von dieser Berufslehre noch können profitieren können.
Immer
oder?
Wieder, ja.
Zum
ja.
Beispiel Schreibmaschinen.
Ja, ja, klar. Ja, ich bin ja dann auch, aber absolut, ich soll jetzt sagen, so, zeitweise bin ich einfach in einer Spedition gesehen und ja, habe dort geschafft. Ja. Bei meinem Ex-Mann ist dort Chef gewesen. Ja. Ja. Und das war super gewesen. Ja. Das ist, ich habe gesagt, der einzige Unterschied ist einfach auf der Bühne klatschen sie. Wenn ich ins Büro komme, klatscht niemand.
Ja, das ist ein grosser Unterschied. Wie dem Marco auch, oder? Wenn er mit der Fotoarbeit, mit dem Fotoshooting fertig ist, klatscht auch niemand. Aber eben, vielleicht noch einmal schnell auf deine Arbeit, Marco. Wir haben jetzt von den Stars geredet, die du fotografiert hast, wo wir jetzt hier nicht jeden einzelnen Star durchnehmen
können. Nein, bitte nicht.
Nein, bitte nicht. Aber das ist das eine. Für das Time Magazine bist du auch mit schwierigen Themen, Missständen unterwegs gewesen. Du hast Armut erlebt, du hast Elend erlebt. Was war das denn für ein Spagat gewesen in deinem Leben?
Ja, der Spagat war zum Teil schon sehr gross gewesen. Und zusätzlich ist er noch bei der UNO, also auf der UNO lange Zeit eigentlich für United Nations Mine Action Service geschafft, also wo Entminungen macht weltweit und unexplodierte Sprengstoffe aufräumt. Und der Spagat zwischen ein Tag bist du im Film und alles ist gut und alles ist luxuriös. Und zwei Tage später bist du irgendwann in einem Ort und hast eine Flakweste an und einen Helm. Und als Schweizer, wenn man jemals in ein Kriegsgebiet kommt und eigentlich wirklich vor Augen hat, wie privilegiert wir alle aufgewachsen sind, wie privilegiert wir leben dürfen. in diesem Land, das ist schon ein rechter Wake-up-Call. Also das ist etwas, was mich schon sehr, sehr berührt hat. Und durch das ist der Spagat zum Teil kann schmerzhaft sein. Also an dem Teil fragt man sich ja, was mache ich eigentlich? Es ist alles so oberflächlich. Und am anderen merkt man, dass einem fast verreist. Dass man zum Teil Monate hat, bis man die Sachen, die man erlebt oder gesehen hat, kann verarbeiten. Und irgendwann ist Gott das immer hin und her. Das hat zum Teil schon am Recht gerüttelt.
Wenn wir uns jetzt auf Menschen fokussieren, da sind auf der einen Seite eben so Hollywood-Stars und Sterne, oder? Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel auch Mörder fotografiert.
Ja gut, also natürlich Mörder und natürlich Politiker, die... und dort ist das Problem, also ich habe das immer, das ist eines von den Privilegien gesehen, oder? Dass man eigentlich die Leute, die das Ganze verursachen, trifft und in ihrem Heim zum Teil ist. Mhm. Und eine Woche später bist du im Irak oder du bist in Afghanistan oder so. Und das sind so zum Teil Sachen, wo die Geschichte für mich, ich bin sehr geschichtsinteressiert mein ganzes Leben. Ich habe anstatt Kinderbüchlein zu lesen, habe ich schon über den Zweiten Weltkrieg gelesen und meine Eltern waren ja immer sehr besorgt wegen dem. Sie hat eigentlich, das Kind hat einen Dachschaden noch einen, was ja auch stimmt. Aber jetzt sind die zwei Welten zusammengekommen, das Interesse für Geschichte und eigentlich der Mann, der die Kamera hat, hat sich durch das können zusammentreffen. Und das war für mich ein sehr schöner Moment gewesen, muss ich sagen.
Mhm. Und du hast sehr viel Geschichte hautnah jetzt so mitbekommen in deinem Arbeiten. Ich denke da an 9-11, 10 Jahre nach dem Terroranschlag in New York, hast du für Times Menschen porträtiert, die betroffen waren von diesem schrecklichen Moment. Das sind ja unglaublich emotionale Begegnungen. Die hast du auch in dir rein, oder? Das geht nie mehr weg.
Ja, ich meine, natürlich, also, das sind die einzigen zwei Leute, die überlebt haben, überhaupt vom 92. Stockwerk. Oder die Feuerwehrleute, aber dann hast du auch mit Leuten geschafft aus dem Irak, die nachher Opfer geworden sind von amerikanischen Bombenangriffen, kurz darauf haben. Es war so eine recht umfassende Geschichte gewesen. Und wie gesagt, ich habe gerne so genau, es ist immer nur meine Perspektive auf die Welt und die ist sicher nicht genau. Es ist immer nur meine ganz eigene kleine Welt. Aber wenigstens habe ich die, ich habe eine Obsession gehabt, die so genau wie möglich können zu sehen und zu fassen. Und es hat natürlich durch das auch immer wieder etwas hinterlassen.
Das bleibt auch in dir?
Für immer, ja. Das ist das Privileg von meinem Leben. Dass ich auch Begegnungen habe mit Leuten und sehen und auch manchmal traurig war, ab dem, was ich gesehen habe. Aber wenigstens hat es mich bewegt und ich hasse es, wenn einem nichts bewegt.
Marco Grob in der Sendung erzählen. Hebi! Jetzt haben wir es vorher von diesem Bikini-Badkleid-Foto von diesem Glismeten, von dieser Model-Karriere, dieser kurzen. Und von der Teenager-Zeit, jetzt muss ich gleich schnell fragen, ich habe jetzt gleich schon rausgehört, es hat Töchter gegeben, es hat Männer gegeben. Wie ist das eigentlich gelaufen mit den Männern in deinem Leben?
Ja, da hat es ein paar gegeben.
Also du bist zweimal 10 Jahre lang verheiratet gegeben, daraus hat es 3 Töchter gegeben. Ja. Fazit nach 2 Ehen. Was ist dein Fazit nach 2 Ehen?
Du, wir haben es gut gehabt, aber es ist nicht so das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. Oder ich würde auch sagen, so wie du auf der Bühne bist, das passt nicht so. Das ist einfach schwierig.
Also du bist heute eigentlich ganz glücklich, als Solistin durchs Leben zu gehen. Ja. Ich meine, als Alleinlebende meine
ich. Ja, schon. Ich bin oberglücklich.
Oberglücklich,
ja, das ist alles. Das ist
ja
super.
Ja. Aber du hast vorher angesprochen, eine Zeit lang in der Spedition gearbeitet, vom einen Ehemann, den du gehabt hast. Also du bist schon die Mutter gewesen. du hast das Büro gemacht von dieser Firma und du hast noch Theater gemacht.
Ja, ja, aber durch das, dass wir natürlich dann eine Scheidung hatten, haben die Kinder zwei Mamen und Papa gehabt. Ja. Und sie haben natürlich dann schon, sind sie dann bei Papa gewesen.
Ja.
Und dann hat man das schon nebenbei machen. Und mein Mann hat einfach gesagt, du könntest nicht wenigstens mir ein bisschen, also in unserem Büro ein bisschen helfen. Und das konnte ich mir auch einteilen. Ja. Und ich finde es halt eben toll, wenn ich immer ein bisschen etwas machen kann.
Ja, ja. Immer ein bisschen. Aber das hat sicher auch Reaktionen gegeben. Weißt du, dass du jetzt noch Theater gespielt hast?
Du, nicht. Das hat mich immer interessiert.
Ist wohl, okay, nein. Gut. Ja. Aber weißt du, dass man die Geschäftsfrau auf der einen Seite, Theater, weißt du, dass man es irgendwie gar nicht so ernst genommen
hat? Nein, wir haben gar nicht gesehen, das haben wir ja gar nicht gewusst.
Nicht, okay, gut. Und das Theaterspielen hat man immer ernst genommen. Weißt, es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, es wird nicht ernst genommen, wenn man als Schauspielerin unterwegs ist. Dann sagen die Leute, ja, gehst du ein bisschen Theater, so etwas hast du nie gehört.
Das darf ich gar nicht.
Eben,
da sehe ich gerade rot.
Eben, siehst du? Entschuldigung, uns sagt man die ganze Zeit
Föteln. Oh, ja.
Also, das gibt nur ein Land. Ein Land, das eine Verniedlichungsform hat für das Medium. Und das ist die Schweiz. Und ich versuche immer zu fotografieren, nicht zu föteln. Aber ich weiss nicht, wie es euch geht in eurem Beruf.
Das ist genau das.
Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Anwesenden, wir merken uns und lernen zwei Berufszweige, die wir heute ein bisschen Einblick bekommen haben in die Berufszweige von der Schauspielerei. Wir sagen nicht mehr Theaterlen oder so solche Sachen. Und wir sagen beim Fotografieren nicht mehr föteln und auch nicht mehr Föteli.
Ja, natürlich, das kommt damit.
Ja, ja.
Kannst du mir noch Föteli schicken?
Ja, genau. Ja, genau. Also, was mir ja einfach auffällt, oder, wenn du bist ein leidenschaftlicher Mensch, Hedi, gell?
Ja.
Also, was ist die Liebe zum Theater? Was macht das aus?
Das ist eben gerade Leidenschaft.
Ja, das ist eben die Leidenschaft.
Das ist, wenn du so, wir sind eine Familie.
Ja.
Das ist einfach, wenn ich ins Theater komme, dann bin ich gerade ein anderer Mensch, dann schwitze ich gerade. Mhm. Und wir haben es einfach im Theater so wunderbar. Wir sind so eine wunderbare Familie. Wir tragen eins, drei, das andere von Ellenbögen. Da gibt es bei uns überhaupt nichts. Hat es noch nie gegeben, diese ganzen 40 Jahre nicht. Wir haben es einfach wunderschön. Und warum und den Applaus haben wir auch.
Und den leidenschaftlichen Menschen haben wir auch kennengelernt, als den Marco Grob, der als Fotograf, Regisseur seit 40 Jahren lang aktiv ist. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist ja so ein bisschen weit. Ich will es jetzt nicht negativ machen, aber eine Sucht.
Ah, ja, stimmt, das ist so.
Schon?
Ah, nein, vielleicht sagst du eine Zeit lang, ja, nein, das ist alles noch cool, das ist wie mit dem Trinken. Du würdest sagen, hey, ist alles in der Ordnung, also im Griff, aber eigentlich merkst du plötzlich, es hat im Griff. Mhm. Weil es hat so viel Eindrücke gehabt über so lang, so starke Emotionen und immer so Peaks. Mhm. Also weißt du, es ist immer so von einem Extrem ins andere. Dass ich gemerkt habe, das zieht einem schon. Und das zieht einem schon auch irgendwie in verschiedene Polen. Es ist, irgendwann habe ich es schon in den Griff bekommen. Im Sinn von, ich habe plötzlich nicht mehr wollen, so viel unterwegs sein.
Aber Komfortzone, die fühlt sich dir, die, das ist nichts für dich, oder?
Nein, ich glaube, das Leben von da, wo Komfortzone aufhört. Das hat so einen Raum, wo es darf nicht so unbequem werden, nicht so unsicher werden. Sonst ist man zu fest mit Überleben beschäftigt. Aber ich glaube, Komfortzone hat auch etwas Gefährliches, dass man den verharrt. Und ich habe gelernt, ich habe mich immer wieder exponiert, dass ich eigentlich irgendwie ausserhalb von dieser Komfortzone kann. Operieren.
Das ist gleich wie du, Hedi Kaufmann, wo immer wieder auch die Herausforderung packst und eine neue Rolle auswendig lernst, an die Texte gehst und einfach...
Das ist eben mein Leben. Ja. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, wenn der Marco mich noch fotografieren könnte, möchte ich vielleicht noch eine Hollywood-Karriere.
Ja! Ha,
Also Teddy wäre auf jeden Fall schon jetzt eine Frau zum Fotografieren.
Ja, natürlich. Ja. Also natürlich, ja. Das ist ganz klar.
Ja. Ja.
Also eben, für mich ist ich fotografiere lieber Männer eigentlich als Frauen, weil die haben immer so die Ideale, wo da müsstest aufrechterhalten. Bei Jungs kommst du damit weg, ohne das zu machen. Aber ab einem gewissen Alter, ich sage jetzt mal irgendwie ab 40, 50, ist das wieder übersprungen.
Ja. Ja.
Und dann ist es auch wieder sehr schön, mit Damen zu arbeiten, also weißt du, Madams. Ich habe viele Schauspielerinnen fotografiert, wo nicht 25, 30, ja. 40 sind, sondern schon älter, und das ist immer schön gewesen, weil die haben es einfach, die sind einfach, und da musst du nicht mehr, auf irgendwelche Schönheitsideale.
Das ist die Schönheit von der Reife, ja.
Natürlich, ja. Und sie haben das hinter sich. Mhm. Sie sind an einem anderen Teil in ihrem Leben angekommen, und es ist schön, wenn man sie trifft an diesem Moment.
Wenn man zurückschaut auf euer reiches Leben, auf das freudige Leben, Hedi, wo du auch jetzt in dieser Sendung während der letzten 50 Minuten so stark widerspiegelt hast, was würdest du sagen, was ist dein grösster Reichtum?
Meine Familie. Meine Familie, und wenn sie gesund sind, wenn meine Kinder gesund sind, dann geht es mir gut. Mhm. Mit meinen eigenen Problemen werde ich selber fertig. Aber das grösste Gut sind meine Kinder.
Wenn du zurückschaust auf dein Leben, Marco Grob, was würdest du sagen, was ist dein grösste Reichtum?
Also
abgesehen von Geld.
Nein, also ich glaube, das Wichtigste dort ist sicher, ich glaube, ich habe gesehen, wie viele einsame, reiche Leute es gibt auf dieser Welt. Also wirklich reich. Wie einsam sie sind und wie isoliert sie sind, ich gebe dir komplett recht. Für mich ist zu wissen, dass mein Bruder, meiner Nichte, meiner Partnerin, dass sie gesund sind, das ist für mich wie der Grund für alles Gute, was drauf kommen kann. Und als Geschenk, was das Leben mir gibt, sind Geschichten. Mhm. Geschichten und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Eine nach der anderen. Und manchmal, wenn ich zurückkomme, hätte ich viel früher auf Amerika rausgehen, weil ich denke, oh man, ich hätte so viel mehr Geschichten noch wollen erleben in dieser Zeit, wo vorne.
Aber dass es jetzt einfach möglichst viel sind, ist ja auch nicht das Ziel, oder? Es ist ja schön, wenn sich vielleicht auch Kreise schliessen.
Genau. Es ist mehr ein Moment vom Kreis, vom Schliessen vom Kreis, wie du es richtig sagst. Aber es ist nicht die Masse. Es ist, dass die verschiedenen Sachen, die du dabei lernst, immer wie ein dichtes Netz ergeben.
Hast du das Beispiel von so einem Kreis, der sich in deinem Schaffen geschlossen hat?
Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten war der, also, meine erste Erinnerung ist Mondlandung, die erste Mondlandung 1969. Das ist meine erste Erinnerung, wo ich ein Bild, zuweisen in meinem Kopf. Man hat mich ein bisschen mal vor den Fernseher gesetzt, natürlich schwarz und weiss. Und ich habe seitdem jeden Mann, der je vom Mond, vom ersten bis zum letzten, also der Armstrong ist 10 Tage vorher gestorben, vor unserem Termin, aber jeden Mann vom ersten bis zum letzten Mal auf dem Mond gesehen, durfte treffen, zum Teil bei ihnen daheim sein, und sie haben dann einmal irgendein Zeug geklärt, und wenn der Assistent etwas hat wollen sagen, habe ich gesagt, Schnauze, der Kolumbus erklärt gerade Pinto. Weißt du, ich meine, das ist nicht der Moment, wo wir jetzt etwas sagen, wir hören einfach nur zu. Aber es ist so ein Moment, wo mein Leben, habe ich gemerkt, so ein Kreis verläuft. Immer wieder Kreise, die sich schliessen. Das war sehr schön gewesen.
Kreise, die sich schliessen. Ich nehme an, das ist jetzt zum Beispiel auch, wo deine Töchter eigene Kinder bekommen haben. Das sind auch solche intensive Gefühle,
ja,
oder? Das ist das. Es waren intensive Gefühle gewesen, auch in eure beiden Lebensgeschichten einzutauchen. In Lebensgeschichten von zwei leidenschaftlichen Menschen, die nicht in der Komfortzone unterwegs sind, sondern noch eins mehr herausfordern vom Leben. Ich möchte mich herzlich bedanken. Hedi Kaufmann und Marco Grob, dass ihr meine Gäste gewesen seid hier in der Sendung. Persönlich aus dem SRF Studio Basel. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heiz gut und bis gleich. Tschüss zusammen.
Das war die Wiederholung von «Persönlich». Technik gemacht hat Chris Weber und Serge Krebs. Nachhören kann man das Ganze auf srf1.ch unter «Persönlich». Und nächste Woche ist dann Michelle Schönbächler mit seinen Gästen unterwegs. Kathrin Deborunner, Paraathletin und Rollstuhlfahrerin. Und Christoph Walter, Bandleader und Musiker. Und zwar im Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Für das braucht es keine Anmeldung. Ihr könnt einfach vorbeigehen.
Nachrichten von SRF um 23 Uhr mit Patrick Seiler. Guten Abend. Polen hat einen neuen Präsidenten gewählt. Am Abend wurden die Wahlurnen geschlossen und die Resultate einer Nachwahlbefragung bekannt. Gemäß dieser hätte das Lager des liberalen und proeuropäischen Regierungschefs Donald Tusk die Wahl gewonnen. Und zwar knapp. Dessen Kandidat Rafał Trzaskowski kommt da auf 50,3% der Stimmen. Sein Gegner in der Stichwahl Karol Nawrocki kommt auf 49,7%. Nawrocki wird von der rechtskonservativen Opposition Partei PiS unterstützt. Es sei also noch alles offen, sagt Martin Adam von der ARD.
Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist am Sonntagabend noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereits zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahl noch zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag im Laufe des Tages erwartet.
Aus Warschau, Martin Adam von der ARD war das. Und nun bleiben wir im Ausland und kommen zu zwei kurzen Meldungen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Drohnenangriff auf mehrere russische Militärflugplätze als brillanten Erfolg bezeichnet. Es sei die bisher größte Operation der Ukraine im bisherigen Kriegsverlauf gewesen. Laut der Ukraine wurden über 40 russische Militärflugzeuge zerstört. Und nach einem Brand in einem Spital in Hamburg hat die Polizei einen Patienten festgenommen. Der 72-Jährige wird verdächtigt, das Feuer gelegt.